HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Ja, wir haben uns nach langen, langen Überlegungen dazu durchgerungen, vorübergehend nur noch deutsche Staatsbürger aufzunehmen, weil die Ausländerquote mittlerweile bei 75,1% liegt und wir der Meinung sind, dass ein Verdrängungsprozess stattgefunden hat und unsere deutsche Oma und die alleinerziehende Mutter nicht mehr gekommen sind.
Am Anfang gab es schon mal Schwierigkeiten. Sie wollten mehr, als sie haben können und dann wurde es auch schon mal laut.
Also wir teilen die Nummern jetzt seit anderthalb Jahren, weil vorher hat das einfach nicht funktioniert. Es gab Handgreiflichkeiten.
Wir merken es jetzt schon, dass die Mitarbeiter bei uns langsam an die physische und psychische Belastungsgrenze kommen.
Dadurch, dass jetzt immer mehr von den Flüchtlingen kommen, ist es echt wenig. Also wir wollen jedem gerecht werden, dass jeder was bekommt, aber es ist einfach zu wenig.
Ich halte es nicht für in Ordnung, dass man da eine Grenze setzt. Und zwar, ich könnte verstehen, wenn man sagt, wir sind so überfüllt, wir haben eine Wartezeit, aber dann für alle.
Eigentlich müsste ich mir wünschen, dass weniger Menschen zu uns kommen müssen. Aber ich denke nicht, dass es das sein wird.
Wir machen jetzt einen Tag in der Woche zusätzlich. Am Mittwoch kommen die Flüchtlinge und holen dort ihre Ware ab, weil das an den regulären Ausgabetagen Dienstag und Donnerstag gar nicht bewältigen können.
Was zeigt eigentlich der Aufnahmestopp der Essener Tafel für Kunden mit ausländischem oder Flüchtlingspass? Dass dort Rassisten am Werk sind? Oder doch eher, dass es an der Resterampe der Gesellschaft zu Verteilungskämpfen unter den Ausgeschlossenen kommt? Der Aufschrei ob der Ausgrenzungsverfügung der Essener war bundesweit unüberhörbar. Wie kann man nur? Muss nicht jedem Bedürftigen geholfen werden? Was unterscheidet den einen vom anderen? Ja eben, nichts. Und dennoch muss auswählen, wer nicht genug für alle hat, sei es Ware oder Raum oder Zeit oder Aufmerksamkeit. Es kann eben nicht allen geholfen werden in einem der reichsten Länder der Erde. Es sind nicht alle gleich im Land der Gleichen. Auch im Überfluss ist nicht für jeden was da. Um es mit einem deutschen Sprichwort zu sagen, wer zuletzt kam, mahlt zuletzt und muss erstmal draußen bleiben. Fressen und Moral, wer an die Tafel darf, der Tag in HR2 Kultur.
Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav lebt und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an.
So singt der Marquis in Brechts Drei-Groschen-Oper, um dann in dem zum Sprichwort gewordenen Merksatz zu enden. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Leider ist es in der Realität der reichsten Armutsgesellschaft, die wir je hatten, nicht mehr ganz so einfach wie ehemals vor dem Dritten Reich, als Weil und Brecht ihre Drei-Groschen-Oper verfasst haben. Heute kommt die Moral schon vor dem Fressen. Dann nämlich, wenn der Streit um den Brotkorb entbrannt ist, wenn die neu hinzugekommenen Armen, die Flüchtlinge, die alteingesessenen Armen mit deutschem Pass verdrängen und wenn dann irgendwann weder Essen noch Platz noch Zeit und Zuwendung für alle ausreichen.
Der Medienrummel war immens, als Essens Sozialdezernent Peter Renzel nach der Krisensitzung in die kleine Küche der Essener Tafel trat. Denn die Ereignisse hier haben bundesweit für Aufsehen gesorgt. Jetzt soll schnell gehandelt werden.
Wir brauchen einen runden Tisch, wo alle Beteiligten, insbesondere hier die Essener Wohlfahrtsverbände, die Essener Tafel, Stadt Essen und die Migranten-Selbstorganisationen, sich zusammenfinden an einen Tisch, um die wichtige Arbeit der Essener Tafel auf eine Zukunftsgrundlage zu stellen, damit diese wiederum ihre Zielgruppen auch erreichen kann, was uns in dieser Stadt besonders wichtig ist.
An dem Tisch werden Vertreter der Tafel, der Sozialverbände, aber auch der Essener Migranten-Selbstorganisationen sitzen. Gemeinsam soll eine Lösung erarbeitet werden, mit der die angespannte Situation an der Lebensmittelausgabe der Essener Tafel entschärft werden soll. Bis dahin bleibt die Regelung bestehen, nur Bedürftige mit deutschem Pass neu aufzunehmen.
Die Entscheidung, die der Vorstand gefällt hat, wird im Moment nicht verändert, sondern wir werden die Ergebnisse des Runden Tisches abwarten. Und wenn Änderungen erforderlich sind und wir die am Runden Tisch beraten haben, dann ist der Vorstand auch klar, dass es in Zukunft auch wieder Veränderungen geben kann.
Auch der Vorsitzende der Essener Tafel, Jörg Sator, bleibt im Amt. In den vergangenen Tagen war über seinen Rückzug spekuliert worden. Nun fühlt er sich in seinem Handeln bestärkt.
Ich war von Anfang an froh und dankbar, dass sich unser Oberbürgermeister und unser Sozialdezernent schon immer vor uns gestellt haben, weil sie die Problematik kannten. Die anderen, die da drauf geknüppelt haben, wissen nicht, was los ist.
Die Entscheidung der Essener Tafel hatte bundesweit für Kritik gesorgt. Selbst Bundeskanzlerin Merkel hatte das Vorgehen als nicht gut bezeichnet. Heute Morgen haben deshalb Essens Oberbürgermeister Kufen und Merkel ein längeres Telefonat geführt, so Sozialdezernent Renzel.
Der Oberbürgermeister hat der Bundeskanzlerin deutlich gemacht, dass wir als Stadt Essen hinter der Essener Tafel, hinter den Ehrenamtlichen stehen und wir unseren Beitrag dazu leisten, dass wir die Situation analysieren, beraten und auch insgesamt dann weiter aufstellen werden.
Der runde Tisch soll schon in den nächsten 2 Wochen gegründet werden und erste Ergebnisse liefern. Und alle Beteiligten betonten die Tatsache, dass der Aufnahmestopp für Ausländer nur vorübergehend sei und in naher Zukunft wieder aufgehoben werden soll.
Aus Essen war das Jörg Steinkamp über die Entscheidung der Essener Tafel. Stefan Selke, Professor für Soziologie und gesellschaftlichen Wandel an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Furtwangen und einer der prominentesten Kritiker der sogenannten Tafelbewegung in Deutschland. Tag, Herr Selke.
Ja, hallo, guten Tag.
Eines Ihrer jüngeren Bücher heißt Schamland, die Armut mitten unter uns. Sie sprechen von schambesetzten Stressräumen, in denen sich die Armen um die milden Gaben streiten müssen. Das hört sich in meinen Ohren schlicht unmenschlich an. Meinen Sie das auch so?
Das ist für einen Teil der Menschen, die zur Tafel gehen müssen, in der Tat sehr belastend. Also so würde ich das bezeichnen. Und wir haben in den letzten 25 Jahren, seit es Tafeln gibt, diese Kosten auch für diese Belastung dieser Scham- und Stressräume ausgeblendet. Das heißt, wir haben sehr stark dahin geguckt, was die Menschen bekommen und wie dieses Engagement wirkt, kurzfristig. Aber langfristig ist es eben auch belastend für die Menschen und ein Teil dieser Tafelnutzer, die auch schon seit Jahrzehnten teilweise zu Tafeln gehen, die beklagen tatsächlich, dass hier auch sowas wie Menschenwürde, was ja ganz zentral ist, erodiert, dass sie ihre Rechte eigentlich nicht mehr einklagen können. Und sie sind beschädigt in ihrem Konsumentenstatus. Das heißt, wir leben ja in einer Konsumgesellschaft vor allen Dingen. Und als Bürgerinnen und Bürger definieren wir uns über selbstbestimmten Konsum. Und das ist etwas, was tatsächlich dieser Stressraum auch ausmacht, neben den Verteilungskämpfen noch, die jetzt zusehends auch tatsächlich aktuell werden, wo die Tafeln doch an eine Belastungsgrenze kommen.
Sie haben aber gesagt, schambesetzte Stressräume. Was ist das für ein Raum, den die Tafeln schaffen, da unten am Rande der Gesellschaft, also in einer Zone, die die Wohlhabenderen nie betreten? Woher kommt die Scham?
Die Scham kommt daher, dass die Tafeln so eine Art Platzanweiser sind für unsere Gesellschaft. Also ein Spiegel, in dem man schaut und in dem man sieht, dass man an einem bestimmten sozialen Ort gelandet ist, von dem man nie dachte, dass man da hinkommt oder auch nicht dauerhaft da hinkommt. Tafeln haben sich ja selbst als System verstetigt. Sie gibt es seit 25 Jahren und sie schaffen dieses Angebot und machen dadurch auch ein Stück weit Menschen zu ihren Kunden und Gästen, wie sie es ja sagen. Und das aber ist keine wirkliche soziale Teilhabe. Und die Menschen, die da hingehen, die merken, dass sie ein Stück weit von der Mainstream-Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Mitte ausgeschlossen sind. Und das ist Stress und das erzeugt Scham in so einem reichen Land, in dem man sich eben auch über Konsumakte definiert.
Ist es auch die Scham vor den Nachbarn? Ich weiß von Leuten, die zur Tafel gehen, dass sie unbedingt vermeiden wollen, dass ihre direkten Nachbarn in dem Haus, in dem sie wohnen, in der Straße, in der sie wohnen, bemerken, dass sie zur Tafel gehen müssen.
Also es gibt eine ganz sonderbare Doppelbödigkeit. Auf der einen Seite sind die Tafeln ja sehr prominent geworden, sehr bekannt geworden, sehr positiv besetzt in der öffentlichen Debatte. Und auf der anderen Seite geben natürlich die Menschen das nicht gerne zu, weil das eben mit auch einem Verlust der Autonomie, der Selbstbestimmtheit verbunden ist. Das ist das Schammoment, das mit der Tafelnutzung einhergeht. Es ist allerdings auch nicht Aufgabe der Tafeln jetzt zu sagen, man muss jetzt hier irgendwie die Menschen schützen, sondern eigentlich wäre das Aufgabe des Sozialstaates, dass man diese Art von Almosensystem eigentlich nicht mehr braucht. Und wir haben die Instrumentarien dafür. Die Bundesregierung hat eine Enquete-Kommission einmal gegründet, in der es um die Frage der sozialen Gerechtigkeit ging und der sozialen Nachhaltigkeit. Und da wurde sehr deutlich gesagt, dass Almosensysteme und Barmherzigkeitssysteme in unserer Gesellschaft, in der Mitte unserer Gesellschaft, keine Berechtigung haben. Und trotzdem haben wir eben diese scham- und stressbesetzten Räume seit 25 Jahren.
Grundversorgung ist ja das, was eigentlich der Sozialstaat leisten soll für diejenigen, die es sich nicht selber leisten können. Grundversorgung, das Wort beinhaltet eigentlich, dass man gründlich versorgt ist. Das ist aber offenbar nicht der Fall.
Das beinhaltet die materielle Daseinsfürsorge und die soziale und kulturelle Teilhabe. Und beides kann man nicht einfach an solche privaten Almosensysteme delegieren. Und die Bedingungslosigkeit von Hilfe, die eigentlich unsere Grundierung unserer zivilisatorischen Standards, unseres Sozialgesetzes, unseres Grundgesetzes ist, das wird bei den Tafeln aufgehoben, indem die Tafeln ihre eigenen Rechtsräume schaffen, Bedingungen stellen, zum Beispiel was die Bedürftigkeitsprüfung angeht, die Zuweisung von Abholzeiten oder eben auch die Unmöglichkeit, sich zu beschweren. Also all das, was für normale Konsumenten tagtäglich völlig normal ist, ist dort aufgehoben in diesen Räumen und das erzeugt eben auch zusätzlichen Stress. Ja, und das ist der Unterschied zwischen sozialen Bürgerrechten, die wir eigentlich Menschen zugestehen im Grundgesetz und dann der praktischen Aussetzung dieser Grundrechte.
Das heißt, eigentlich sagt der Staat, wem geholfen werden muss, dem wird geholfen. Da gibt es keine Bedingungen. Aber der Staat prüft ja auch, ob die Bedingungen für die Hilfe sozusagen vorliegen.
Richtig, aber bei den Tafeln ist es natürlich so, dass jede Tafel das lokal völlig unterschiedlich handhabt. Das heißt, es gibt hier keinerlei Standards, während wir doch in dem Bereich des Sozialstaates hier Standards haben und wir hier Vereinheitlichungen haben und werden alle Menschen gleich behandelt. Im System der Tafeln ist es eben sehr stark abhängig von den lokalen Begebenheiten und deswegen fallen die Ergebnisse auch sehr unterschiedlich aus und das Ganze dann auch noch mit persönlichen Prägungen teilweise.
Wenn wir die Entscheidung der Essener Tafel jetzt mal ohne Schuldzuweisung und Rassismusvorwurf betrachten, da wird gesagt, man müsse diejenigen mit dem deutschen Pass, also die, die schon länger hier sind, das ist es ja eigentlich, schützen, die sich in Gesellschaft der Flüchtlinge nicht wohlfühlen. Weil sie zum Beispiel vielleicht jene Scham, von der wir gerade gesprochen haben, empfinden, wenn sie zur Tafel gehen und die Flüchtlinge vielleicht nicht, weil die sind ja hier nicht eingebunden, denen ist es ja egal, was die Nachbarn über sie sagen. Die reden eh nicht gut über sie, denke ich mal. Das sind zwei verschiedene Voraussetzungen, die da aufeinandertreffen und die will die Tafel auseinanderhalten, um diejenigen, die Scham empfinden, zu schützen. Ist das nicht in Ordnung?
Also ist sicherlich gut gemeint, aber ich sehe hier die Überschreitung einer roten Linie. Das ist, glaube ich, kein Einzelfall, dass man zu solchen relativ irrationalen Maßnahmen greift, sondern eher ein Symptom für ein Systemversagen der Tafeln, die jetzt seit 25 Jahren so stark gewachsen sind, sich so etabliert haben und jetzt eben an Belastungsgrenzen kommen, logistischer Art, aber auch kultureller Art. Das zeigt einfach, dass dieses System zu groß geworden ist und dass jetzt neue Typen von Problemen auftreten, die aber Ehrenamtliche so nicht lösen können. Das heißt, es ist wieder der Versuch, an Symptomen herumzudoktern, vielleicht sogar mit guter Absicht, aber es ist eben tatsächlich nur ein Symptom und die eigentliche Ursache ist, dass wir dieses Parallelsystem und diese sozialen Ersatzräume in einem Anzahl und einer Verstetigung in der Mitte unserer Gesellschaft haben, die eigentlich nicht mehr mit unserer Idee von Grundrechten und Grundgesetz und Bürgerrechten kompatibel ist.
Stefan Selke, Professor für Soziologie und gesellschaftlichen Wandel an der Hochschule Furtwangen. Recht herzlichen Dank. Fressen und Moral, wer an die Tafel darf, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus einer Erzählung von Herman Melville, Die Brosamen der Reichen heißt sie.
Als ich in London ankam, hatten sich dort die Fürsten versammelt und genossen eine Gastfreundschaft wie in Tausend und eine Nacht. Die Gastfreundschaft der dankbaren und prachtliebenden Aristokratie und des höflichsten aller Gentlemen und Könige, des Prinzregenten Georg. Ich wanderte umher auf der Suche nach dem besten Empfang, unter der Führung eines sehr freundlichen Mannes, den ich auf offener Straße in der Cheapside kennenlernte. Er war irgendein subalterner Zivilbeamter. Seine Unterhaltung drehte sich hauptsächlich um die vornehme Wohltätigkeit Londons. Zu zwei oder drei solchen Veranstaltungen nahm er mich mit und erwähnte bewundernd einige andere. »Aber«, sagte er, als wir wieder in die Cheapside einbogen, »wenn Sie sich überhaupt für dergleichen interessieren, lassen Sie sich von mir, wenn es nicht schon zu spät ist, eine der interessantesten Wohltätigkeitsveranstaltungen von allen zeigen, Sir, nämlich die unseres Lord Mayor. Nein, nicht nur von einem Lord Mayor veranstaltet, sondern dies eine Mal, wie ich wirklich sagen darf, von Kaisern, Regenten und Königen.« Das große Guildhall-Bankett für die Fürsten. Wer könnte das vergessen? Das Diner wurde nur auf Geschirr aus reinem Silber und Gold serviert, das mindestens 200.000 Pfund wert ist, also 1 Million von ihren Dollars. Während die bloßen Ausgaben für Speisen, Wein, Bedienung und Dekoration nicht unter 25.000 Pfund oder 125.000 Dollar in ihrem Hartgeld angesetzt werden können. Nun, lieber Freund, Sie werden es doch gewiss nicht Wohltätigkeit nennen, wenn man Könige in diesem Maßstab bewirtet. Nein, erst war das Fest, gestern, und dann die Wohltätigkeit, heute. Er führte mich durch irgendeinen Nebengang und dann standen wir in einem Hinterhof mit fensterlosen Wänden wieder im Freien. Bestürzt blickte ich mich um. Der Hof war so schmutzig und stand gestopft voll von einer Masse magerer, ausgehungerter, raubgieriger Wesen, die um einen geheimnisvollen Vortritt rangen und kämpften und alle schmutzige blaue Eintrittskarten in der Hand hielten. »Es gibt keinen anderen Weg«, sagte mein Führer. »Wir können nur mit dem Haufen hinein. Wollen Sie es versuchen? Ich hoffe, Sie haben nicht Ihren besten Anzug an.« Während er redete, wurde weit vor uns zu ebener Erde eine Tür geöffnet und die schmutzige Menge drang gewaltsam in das dunkle Gewölbe, das sich dahinter auftat.
Wohltätigkeit in London, Anfang des 19. Jahrhunderts, erzählt von Herman Melville. Fortsetzung folgt. Armut hat es in Deutschland schon immer gegeben. Im prosperierenden Nachkriegsdeutschland, Abteilung West, wurde sie allerdings recht bald von einem ebenso prosperierenden Sozialstaat abgepuffert. Im Osten fand sie qua Definition erst gar nicht statt. Dann kam die Wiedervereinigung, die eben doch nicht aus der Portokasse zu bezahlen war. Die deutsche Wirtschaft lahmte und der Staat verarmte und gab diese Armut nach unten weiter. So jedenfalls kam das bei denen an, die alsbald auf Hartz IV waren. Das ist eigentlich erst 16 Jahre her. Die Idee, die Ärmsten und Bedürftigsten an den Tafeln zu versorgen, ist aber schon viel älter.
Die erste deutsche Tafel begann ihre Arbeit vor fast genau 25 Jahren in Berlin. Sozialsenatorin Ingrid Stamer, SPD, hatte einen Vortrag gehalten über die Lage von Obdachlosen in Berlin. Die Initiativgruppe Berliner Frauen e.V. entschloss sich, eine Tafel zu gründen, erstmals in Deutschland. Die Idee stammte aus New York, also den USA. Ein Mitglied des Vereins hatte sie aus Amerika mitgebracht. Initiatorin war Sabine Wert.
Und dann war es gerade Winter und dann haben wir Hotels und Restaurants angesprochen, ob sie zweimal in der Woche kochen würden für 60 Personen. Und dann haben wir dieses frische, heiße, leckere Essen in eine Notübernachtung in Morbid gebracht. Das war der Anfang.
Immer mehr soziale Einrichtungen fragten, ob der Verein Berliner Tafel sie nicht auch mit Lebensmitteln unterstützen könnte.
Und es war dann völlig klar für mich, wir machen das Ding weiter. Wir hatten dann immer mehr Händlerinnen und Händler angesprochen, ob sie uns ihre Ware spenden. Die erste Reaktion war immer, wie ihr wollt unseren Müll. Und wir mussten dann erklären, dass wir nicht ihren Müll wollen, sondern das nicht verkaufte.
Diese Idee verbreitete sich schnell in ganz Deutschland. Ein Jahr später wurde eine Tafel in München gegründet, dann im viel kleineren Neumünster. Der richtige Durchbruch kam im November 1994. Da wurde die Hamburger Tafel gegründet mit einem enormen Presserummel. Heute gibt es sage und schreibe 934 Tafeln in Deutschland. Den größten Sprung nach oben gab es zwischen 2005 und 2009. Seit 2005 erhielten Langzeitarbeitslose Arbeitslosengeld II. Viele bekamen jetzt weniger Geld vom Staat. Alleine für 2005 schätzten die Tafeln, sei die Zahl der Bedürftigen bundesweit um etwa 30% gestiegen. Für ihre Familie, die Hartz IV, also Arbeitslosengeld II, bekommt, könne sie kaum einkaufen, sagte diese Frau vor 8 Jahren bei der Bensheimer Tafel.
Kopf Salat für 1,40 kann ich mir absolut nicht leisten. Und auch das normale Obst, das ist über Winter fast unbezahlbar.
Nach der weltweiten Finanzkrise gingen auch die Umsätze des Handels zurück. Und so konnten die Supermärkte weniger Übrigbleibendes an die Tafeln verteilen. Obwohl der Andrang bei den Tafeln blieb, stellte Edith Kleber von der Tafel in Frankfurt 2011 fest.
Eigentlich müsste ich mir wünschen, dass weniger Menschen zu uns kommen müssen. Aber ich denke nicht, dass es das sein wird. Im Moment haben wir die Armut bei den Alleinerziehenden. Und wir wissen alle schon, die Armut bei den Senioren wird kommen.
Nach 2015 kamen auch mehr Flüchtlinge zu den Tafeln in Deutschland. So kamen zur Fritzlarer Tafel rund 200 Flüchtlinge zu den etwa 500 anderen Bedürftigen dazu, berichtete deren Koordinator Lothar Krönert vergangenes Jahr.
Wir machen jetzt einen Tag in der Woche zusätzlich. Am Mittwoch kommen die Flüchtlinge und holen dort ihre Ware ab, weil das an den regulären Ausgabetagen Dienstag und Donnerstag gar nicht bewältigen können.
Heute engagieren sich nach Angaben von Tafel Deutschland, dem Dachverband aller Tafeln, rund 60.000 Menschen ehrenamtlich für die Tafeln. Etwa 1,5 Millionen Menschen bekommen regelmäßig dort Lebensmittel.
Christoph Keppeler über die Idee der Tafeln, die von einem kleinen Berliner Anfang zu einer Art bundesweiten Sozialkonzern gewachsen sind und ohne die unser Sozialsystem heute vielleicht noch ein Stück unsozialer wäre oder, anders gesagt, ohne die man seine Schieflage noch deutlicher erkennen würde. Professor Franz Segbers, Sozialethiker und Armutsforscher an der Universität Marburg und Referatsleiter Ethik und Sozialpolitik beim Diakonischen Werk. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Wir haben schon gehört, dass der deutsche Staat, der qua Definition immer noch ein Sozialstaat ist, den Bedürftigen eigentlich bedingungslos helfen muss, was nicht heißt, dass der Staat nicht die Bedürftigkeit prüft und dann festlegt, wie weit die Hilfe geht. Dass im privaten Hilfsraum der Tafeln aber noch einmal eigene Bedingungen gelten und, wie wir jetzt gelernt haben, auch Ausschlusskriterien greifen. Wer von den Tafeln Lebensmittel haben möchte, muss zunächst nachweisen, dass er ein staatlich geprüfter Bedürftiger ist. Heißt im Umkehrschluss, die staatliche Grundversorgung reicht nicht, oder?
Das ist genau der Punkt. Also wenn wir darüber reden, dann muss man daran erinnern, dass wir diese Lage nicht einem Naturereignis verdanken, sondern es ist politisch gemacht und politisch gewollt. Und diese Politik findet zunehmend auch international scharfe Kritik. Im letzten Jahr hat der Länderbericht der Europäischen Kommission darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung durch ihre Politik die Armut vergrößert habe und hat deswegen auch auf die viel zu geringen Regelsätze nach Hartz IV hingewiesen, die in den letzten Jahren sich so entwickelt haben, dass nicht einmal die Kaufkraft ausgeglichen worden ist. Das heißt, wir haben es hier mit einer Entwicklung zu tun, bei der die Armen immer ärmer werden. Bei der letzten Regelsatzberechnung hat beispielsweise die Diakonie eine alternative Berechnung vorgelegt und hat gesagt, der Regelsatz müsste etwa 180 Euro höher sein, als er jetzt veranschlagt ist. Das heißt also, wir haben es hier mit einer politisch verorteten Unterversorgung von Menschen zu tun. Das ist eine Schande für diesen Sozialstaat.
Was ist mit dem Menschenrecht auf Nahrung? Ist das auch ein Menschenrecht auf Zugang zum Supermarkt oder wird das durch die Tafeln ausgefüllt, sozusagen stellvertretend?
Natürlich, das Menschenrecht auf Nahrung meint gerade nicht die private Initiative der Wohltätigkeit, sondern das Menschenrecht auf Nahrung ist ein verbrieftes Recht, das zu erfüllen die Bundesregierung im Sozialpakt eingegangen ist. Im Jahr 2011 hat die UNO mit ihrem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte die Bundesregierung scharf kritisiert und hat gesagt, dass in 26 von 39 Absätzen der sozialen Menschenrechte Verfehlungen vorliegen und hat als zentralen Punkt kritisiert, dass das Niveau der sozialen Leistungen in Deutschland nicht vor Armut schützt. Und zu diesen sozialen Leistungen, auf die es ein Menschenrecht gibt, gehört das Menschenrecht auf angemessenen Lebensstandard. Und Teil dieses Menschenrechts auf einen angemessenen Lebensstandard ist das Recht auf ausreichende Nahrung. Alle Untersuchungen, die vorliegen, belegen, dass der Hartz-IV-Regelsatz genauso wenig wie die Grundsicherung im Alter nicht in der Lage ist, dieses Menschenrecht auf Nahrung oder einen angemessenen Lebensstandard auch nur ansatzweise zu erfüllen.
Ich meine, das ist jetzt eine zynische Frage, die sich mir aufdrängt. Die Tafeln verdecken diesen Mangel, oder?
Sie verdecken diesen Mangel. Aber zugleich auch sind sie nicht in der Lage, flächendeckend diesen Mangel offenkundig zu machen. Das heißt, der Zugang zur Tafel hängt davon ab, dass es Menschen gibt, Initiativen, Verbände, wer auch immer, die diese Tafeln organisieren. Und das, was sie dort anbieten, ist natürlich keine Nahrung, die eine Grundversorgung sichert, sondern das, was an Resten übrig geblieben ist. Das heißt also, hier wird nicht nur der Mangel verdeckt und die fehlerhafte und falsche Berechnung des Hartz-IV-Regelsatzes, sondern es wird ja auch der Protest der Menschen gegen diese Verhältnisse ja kaschiert oder gedämpft.
Die Tafeln sammeln, ich will mal das von der anderen Seite versuchen aufzuzäumen, die Tafeln sammeln bei Supermärkten und handwerklichen Lebensmittelproduzenten wie Bäckereien die Lebensmittel ein, die am sogenannten Verfallsdatum sind oder an dem Abend bei Bäckereien nicht mehr verkauft werden können. Das heißt, ohne die Tafeln würden diese Lebensmittel schlicht weggeworfen. Müssten wir den Tafeln nicht aus zweierlei Gründen dankbar sein, weil erstens, weil das, was wir eben besprochen haben, sie die unzureichende Versorgung der Armen aufbessern und damit weniger sichtbar machen. Wir müssen uns also nicht kümmern. Und zweitens, weil sie die Lebensmittel aus dem Müll retten.
Nun ist es allemal besser, Bedürftigen Lebensmittel zu geben, als diese Lebensmittel im Müll zu entsorgen. Aber diese Aktion und diese Tafeln fügen sich sozusagen mit ihrer wohltätigen Gabe lückenlos in einen Wirtschaftskreislauf ein, der ja von Überproduktion und Entsorgung besteht. Mhm. Das heißt, die Überproduktion ist sozusagen Existenzgrundlage der Tafeln. Und gäbe es diese Überproduktion nicht, dann hätten die Tafeln auch keine Existenzmöglichkeiten. Also man kann davon ausgehen, dass etwa 20-40% der erzeugten Lebensmittel überflüssig sind. Die werden also direkt für die Entsorgung schon produziert. Die gelangen gar nicht sozusagen in den Wirtschaftskreislauf. Und dadurch, dass am Ende die übergebliebenen Reste noch einmal an die überflüssigen Armen in unserer Gesellschaft verteilt werden, bekommt dieser Überfluss, der entsorgt werden müsste, nochmal sozusagen einen neuen Wert innerhalb einer neuen Armutsökonomie, wo Konzerne mit riesigen strategischen Anlagen, mit logistischen Know-how dafür sorgen, dass Millionen von Tonnen Lebensmittel von den Supermärkten neu verteilt werden an die Bedürftigen, die um ihr Recht, ihr verbrieftes Recht auf eine soziale Sicherung, die sie vor Armut schützt, gehindert sind.
Das ist eine schöne neue Interpretation des Wortes Überproduktion. Also da ist quasi das Wort Müll schon drin gewesen in dem, was wie Sie es eben erzählt haben. Das Problem der Umverteilung, also nicht etwa des Reichtums, sondern nur der Überproduktion von Wegwerflebensmitteln, hat uns die Konkurrenz von alteingesessenen Armen mit neu hinzugekommenen Flüchtlingen jetzt klar gemacht. Nun heißt es ja immer, die Flüchtlinge werden gepampert, die anderen haben nur Hartz IV. Das heißt, wenn wir das jetzt aber sehen, dass sie sich beide an der Tafel balgen, dann geht es den Flüchtlingen offenbar auch nicht so gut, oder?
Nun, ich glaube, das sieht man schon seit vielen Jahren. Ich habe auch diesbezüglich selber mal Untersuchungen gemacht, dass die Tafeln so etwas wie ein Seismograph für die sozialen Verhältnisse in einer Gesellschaft sind. Und in den Tafeln werden die Lücken des Sozialstaates am frühesten sichtbar. Wie wir vorhin gehört haben, das sind die Alleinerziehenden, das sind die Älteren und jetzt tritt eine neue Gruppe hinzu, nämlich die Flüchtlinge. Mhm. Und an dieser Situation sehen wir, dass unser Sozialstaat nicht mehr das leisten kann oder nicht mehr leistet, was er eigentlich leisten soll, nämlich Menschen vor Armut und Unterversorgung zu schützen. Und das ist ein Grundrecht in unserer Verfassung, das für Deutsche wie für Flüchtlinge und Migranten und wen auch immer zutrifft, soweit diese Menschen im Geltungsbereich des Grundgesetzes leben. Das ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2010, in dem deutlich gemacht worden ist, es gibt ein Grundrecht auf ein soziokulturelles Existenzminimum, das für jedermann in Deutschland zutrifft, ob er einen deutschen Pass hat oder keinen deutschen Pass hat.
Professor Franz Siegber, Sozialethiker und Armutsforscher an der Universität Marburg. Recht herzlichen Dank. Fressen und Moral, wer an die Tafel darf, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Hermann Melvilles Erzählung, die Brosamen der Reichen.
Eingekeilt wie wir waren, drängten wir uns langsam in das düstere Gewölbe, in dem das Geheul der Menge widerhallte. Ich kam mir vor, als kochte ich unter den Verdammten der Hölle. Weiter und weiter ging es durch feuchtes Dunkel und dann eine steinerne Treppe zu einem breiten Portal hinan. Als oben der verpestete Mob im strahlenden Tageslicht auseinanderströmte, ergoss er sich zwischen bemalten Wänden unter einer ausgemalten Kuppel. Einige Augenblicke und ich stand unter den Bettlern in der berühmten Guildhall. Wo ich stand, wo sich der Pöbel drängte, hatten weniger als 12 Stunden zuvor Seine Majestät der Kaiser Alexander von Russland, Seine Majestät König Friedrich Wilhelm von Preußen, Seine Königliche Hoheit der Prinzregent Georg von England, Seine weltberühmte Gnaden der Herzog von Wellington gesessen mit einer aus siegreichen Feldmarschällen, Earls, Grafen und unzähligen anderen Adligen von Bedeutung bestehenden Gesellschaft von Granten. Die Wände bewegten sich hin und her, wie die Laubmassen eines Waldes aus wappengeschmückten, siegreichen Fahnen. Von der Außenwelt war nichts zu sehen, denn die Fenster fingen erst 24 Fuß hoch über dem Boden an. Umso mehr fesselte mich das glänzende Schauspiel. Glänzend, sage ich, ringsumher, bis das Auge auf den Fußboden fiel. Der sah dreckig wie in einer Bretterbude aus, wie in einem Hundestall. Die nackten Dielen waren mit zertrampelten Resten des Festessens bedeckt. Auf den beiden langen, die Halle hinauf und hinunter laufenden parallelen Linien der jetzt abgedeckten, schäbigen, schmutzigen, tannenen Tische häuften sich besser erhaltene Reste. Die farbigen Banner gehörten noch zu den Königen der verflossenen Nacht. Der Fußboden passte zu den Bettlern von heute. Auf diesen Fußboden schauten die Fahnen herab wie der reiche Mann im Evangelium von seinem Balkon auf Lazarus. Beamte in vergoldeter Amtstracht verteilten Fleischreste, die kalten Gerichte und Brosamen der Könige. Ein Bettler nach dem anderen hielt seine schmutzige blaue Eintrittskarte hoch und wurde mit dem halbgegessenen Wrack eines Fasans bedient. Oder mit dem Rand einer Pastete, der wie der losgegangene Kopf eines alten Hutes aussah und aus der alles Nahrhafte und Essbare und das eigentliche Gericht herausgenommen war.
Gefeiert hatten die Fürsten den Sieg in der Schlacht von Waterloo und jetzt haben die Bettler ihr Waterloo. Fressen und Moral, wer an die Tafel darf, der Tag in HR2 Kultur. Die Essener Tafel, die im Dezember beschlossen hat, keine weiteren Flüchtlinge als Kunden aufzunehmen, was jetzt erst medial hochgekocht wurde, hat durchaus Vorgänger beim selektiven Ausschluss von der Versorgung. Während die Essener Tafel bei 75% Flüchtlingen einstweilen keine weiteren mehr aufgenommen hat, ist die Quote in Kassel auf 20% festgelegt und das schon viel länger. Jens Wellhöhner.
Freiwillige Helfer sortieren bei der Kasseler Tafel die Lebensmittel. Wurst, Käse, Brötchen, Gemüse, alles stammt aus Supermärkten, die die Waren gespendet haben. Dörte Beuermann hat gerade eine Packung Wurst in der Hand. Sie macht hier ihr freiwilliges soziales Jahr. Die Arbeit bei der Tafel ist oft kein Zuckerschlecken.
Ja, natürlich. Es ist anstrengend. Viele Leute, viel zu tun manchmal.
Die Kasseler Tafel hat von Dienstag bis Freitag geöffnet. Rund 1200 Bedürftige können sich dann ihr Essen abholen. Das bedeutet Stress für die Mitarbeiter wie Dörte Beuermann. Doch der jungen Frau macht es trotzdem Freude.
Weil man auch mal Dankbarkeit gezeigt bekommt und dann weiß man, warum man es macht.
Kunden der Tafel sind zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger und anerkannte Flüchtlinge. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Flüchtlinge auch in Kassel stark gestiegen. Da die ehrenamtlichen Helfer aber nicht mehr Nahrungsmittel ausgeben können, mussten sie den Andrang begrenzen, indem sie feste Quoten einführten. Rund 20% aller Tafelkunden dürfen Flüchtlinge sein, mehr nicht. Gibt es trotzdem in Kassel Konflikte zwischen einheimischen Tafelkunden und Flüchtlingen, wie in Essen? Dort nimmt die Tafel keine Flüchtlinge mehr neu auf. Darauf antwortet Hans-Joachim Noll, Vorsitzender der Kasseler Tafel.
Ich habe in der ganzen Zeit, in den letzten 3 Jahren, wo also die Asylfrage ein Problem war, eine einzige Mail bekommen von einem Kasseler Bürger, der hier Kunde ist, der gesagt hat, kriegen wir denn jetzt weniger? Da konnte ich ihn beruhigen, du kriegst genauso viel wie vorher auch. Und ich habe keine Beschimpfung und keinen Protest von den Altkunden bekommen. Und das macht uns eigentlich ganz glücklich und stolz, dass wir das so hinbekommen haben.
Immer wieder erklären die Mitarbeiter ihren Kunden, warum es feste Quoten gibt. Laut Hans-Joachim Noll hat das dazu geführt,
dass es überhaupt nicht zur Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen und den anderen gekommen sind.
Trotzdem gibt es auch immer wieder böse Worte bei der Lebensmittelausgabe. Die Kunden beschweren sich dann, dass sie nicht mehr bekommen, erzählt die 15-jährige Helferin Antonia Rode.
Ja, sie sagen dann, wie sollen wir damit klarkommen und sind dann so ein bisschen kratzig. Aber es gibt auch Menschen, die dann auch sehr dankbar sind und Danke sagen.
Schwierige Kunden gäbe es unter Einheimischen und Flüchtlingen. Die Herkunft spiele da gar keine Rolle, erklärt Hans-Joachim Noll. Wer sich ständig daneben benimmt, bekommt Hausverbot.
Wenn es also wirklich zu verbalen Attacken kommt, die nicht hinnehmbar sind, das ist selten, ganz ausgesprochen selten.
Dank dieser Organisation und der festen Quoten läuft die Lebensmittelverteilung bisher ruhig ab. Das schont die Nerven, besonders der ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Jens Wellhöhne aus Kassel. Und am Telefon Willi Schmidt, Vorsitzender der Tafel in Hessen. Guten Tag, Herr Schmidt.
Schönen guten Abend.
Sie haben direkt nach Bekanntwerden des Ausschlusses von Flüchtlingen bei der Essener Tafel gesagt, dass Sie diese Entscheidung so nicht gefällt hätten. Nun hören wir, dass es auch in Kassel eine Quote für Flüchtlinge gibt und die ist weit unter der in Essen. Also wird doch auch in Hessen sortiert, oder?
Also diese Flüchtlingsquote, wie sie in Kassel von 20% gerade angegeben wurde, die trifft eigentlich bundesweit zu. Und zwar ist die nicht festgelegt, sondern die hat sich einfach so ergeben. Das können Sie mit einem ganz einfachen Dreisatz nachrechnen. Wenn 1,5 Millionen Menschen zu den Tafeln kommen und seit der Flüchtlingsstrom eingesetzt hat vor 2 Jahren 280.000 Flüchtlinge zu den Tafeln gekommen sind, dann sind das sogar noch unter 20%. Mhm. Hier wird vielleicht verwechselt Flüchtlinge mit einem Ausländeranteil.
Okay.
Oder Menschen mit Migrationshintergrund.
Die haben ja unter Umständen einen deutschen Pass. Die werden ja dann auch in Essen weiter bedient. Ganz am Anfang der Sendung haben wir gehört, Herr Schmidt, dass das Prinzip Sozialstaat bedeutet, dass jedem Bedürftigen geholfen wird, unzulänglich vom Staat. Das wissen wir, sonst müsste es Sie die Tafeln gar nicht geben. Ihren Worten nach wäre die bedingungslose Hilfe auch das Prinzip der Tafeln. Was ist, wenn das eben nicht geht, weil die Aufgabe zu groß geworden ist? Was macht man dann?
Ja, man muss dann nach Mitteln und Wegen suchen, wie man allen Bedürftigen gerecht werden kann. Hier gilt das Prinzip des Teilens. Die Tafeln können ja nur das verteilen, was sie einsammeln, tagtäglich bei den vielen Lebensmittelhändlern und das an die bedürftigen Menschen weitergeben. Es ist auch nicht die Aufgabe der Tafeln, für die Grundversorgung der Menschen zu sorgen, sondern die Lebensmittel, die die Tafeln ausgeben, sind eine Ergänzung zu dem, was die Menschen sich durch die Einkommen, die sie auf unterschiedlichste Art und Weise haben, kaufen können.
Heute haben nicht nur die Essener eine Vorstandssitzung, sondern auch die hessischen Tafeln eine Vorstandssitzung gehabt. Heute, Sie kommen gerade von der, sind freundlicherweise mit dem Auto auf den Parkplatz gefahren für uns. Ich nehme an, Sie haben das Problem diskutiert. Wie wollen Sie in Zukunft damit umgehen?
Also dieses Thema ist nur am Rande ein Thema gewesen in unserer Vorstandssitzung. Das war eine Routine-Vorstandssitzung, die schon seit vielen Wochen geplant war. Aber natürlich haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Und der Landesverband und die meisten hessischen Tafeln, ich kenne im Moment keine, halten sich an den Grundsatz, dass alle Menschen, die in Not sind, von den Tafeln gleich behandelt werden müssen. Egal, und auch gleich behandelt werden, egal welche Herkunft sie haben, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welches Geschlecht sie haben, egal wie alt sie sind, alle sollen und werden bei den hessischen Tafeln, und so gilt das auch in der großen Mehrzahl für die Bundestafeln, gleich behandelt.
Und wenn dann Ihre Helfer irgendwann, so wie das in Essen geschildert wird, überfordert sind, wenn die Zeit nicht mehr ausreicht, wenn man nicht noch einen Tag aufmachen kann, wie wir das eben aus Kassel gehört haben, sondern wenn die Tage alle voll sind?
Dann muss man mit den Tagen, die man zur Verfügung hat, mit den Lebensmitteln zur Verfügung hat, muss man eben die Ausgabe in der Walle unter Umständen strecken. Und das wurde auch in vielen Tafeln gemacht. Wenn der Ansturm zu groß ist, dann kann man leider nicht mehr jede Woche zur Tafel gehen. Dann muss man für eine Übergangszeit es auch akzeptieren, dass man vielleicht nur alle 2 Wochen einmal zur Tafel kommen kann, um die Lebensmittel abzuholen. Nochmal, wir sammeln Lebensmittel ein. Das ist eine limitierte Menge und nur das können wir an die bedürftigen Menschen ausgeben und wir wollen das an so viel wie möglich Menschen ausgeben.
Kann es sein, Herr Schmidt, dass in 25 Jahren Existenz der Tafeln immer mehr Aufgaben auf Sie abgelastet worden sind? Also das waren ja am Anfang keine Flüchtlinge, jetzt sind die Flüchtlinge noch dazugekommen. Kann es sein, dass Sie mehr oder weniger ein Feigenblatt sind für ein Ticket fürs Nichtstun, sage ich mal, die Versicherung für den Staat oder die Politik oder uns alle, weiter bei einer systematischen Unterversorgung der Bedürftigen bleiben zu können?
Also wenn die Politik hinschauen würde, dann wären wir kein Feigenblatt, sondern die Politiker müssten nur mal zu einer Tafelausgabe kommen, um sich die Vielzahl der Menschen anzusehen, die dort unter Umständen Schlange stehen oder in den Warteräumen sitzen, um bedient zu werden. Das ist ja nichts, was sich im Geheimen oder Stillen abwickelt, sondern das ist ja ein Teil der Öffentlichkeit. Was die Politik vermisst hat und sich nicht darum kümmert, ist, naja, die Tafeln sind da, die übernehmen das schon. Und was ich verurteile und auch die Tafeln verurteilen, ist, wenn Flüchtlinge ankommen bei den Sozialämtern, eine der ersten Dokumente oder Informationen, die die in den Ämtern bekommen, ist die Adresse der lokalen Tafeln. Und da werden die Menschen hingeschickt und sagt, geht mal zur Tafel, da wird euch schon geholfen. Da ist es schon ein Abwälzen auf die Tafel.
So habe ich mir das auch vorgestellt. Willi Schmidt, Vorsitzender der Tafel in Hessen, recht herzlichen Dank. Fressen und Moral, wer an die Tafel darf, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit der Tafel bei Herman Melville in der Geschichte Die Brosamen der Reichen.
Was für eine großartige Wohltätigkeit, flüsterte mein Führer. Sehen Sie den Fasan dort, den da. Jetzt hat ihn der Bursche in dem zerfetzten Hemd, sehen Sie. Vielleicht hat der Prinzregent davon gespeist. Auf beiden Seiten war der Fasan grausam der Brust beraubt worden, so dass man die bloßen Knochen sah, geschmückt mit den unberührten Keulen und Flügeln. Ja, wer weiß, meinte mein Begleiter, seine königliche Hoheit, der Prinzregent, kann von genau demselben Fasan gegessen haben. Daran zweifle ich nicht, murmelte ich. Man sagt, er habe eine ungemeine Vorliebe für Brust. Sie, Sie da, meine ich. Gehen Sie beiseite oder nehmen Sie Ihre Sache und dann weg. Da haben Sie eine Pastete und seien Sie dankbar, dass Sie von demselben Gericht kosten dürfen wie Ihre Gnaden, die Herzogin von Devonshire. Hören Sie nicht, Sie frecher Lumpenkerl. Diese Worte wurden mir von einem rot gekleideten Beamten dicht neben der Tafel durch den Lärm zugebrüllt. Er meint doch gewiss nicht mich, sagte ich zu meinem Führer. Er wird doch nicht mich mit den anderen verwechselt haben. Man beurteilt einen nach der Gesellschaft, zu der man sich hält, lächelte mein Begleiter. Nicht nur Ihr Hut sitzt Ihnen schief und verbeult auf dem Kopf, wissen Sie, sondern auch Ihr Rock ist schmutzig und zerfetzt. Nein, schrie er dem Rotgekleideten zu, das ist ein unglücklicher Freund, ein einfacher Zuschauer, versichere ich dir. So, antwortete der Rotgekleidete, aber bring deinen Freund sofort hinaus. Denk an den großen Krach, der gleich kommen wird. Zu spät. Man hatte sich der letzten Schüssel bemächtigt. Der immer noch unersättliche Mob erhob ein gellendes Geschrei, das wie ein starker Windstoß die Fahnen flattern ließ und die Luft mit einem Dunst wie aus Kloaken erfüllte. Die Masse brandete gegen die Tische, durchbrach alle Schranken und überflutete die Halle. Ihre nackten, erhobenen Arme wirkten wie die zerschlagenen Rippen eines Wracks. Eine grausame Wut ohnmächtigen Neides schien sie plötzlich ergriffen zu haben. Dies halbstündige Schielen nach den kahlen Überbleibseln der Herrlichkeiten der Königstafel, die unbefriedigenden Bissen von ausgeweideten Pasteten, abgenagten Fasanen und halbgegessenen Gelees brachten ihnen die ganze Erbärmlichkeit dieser Almosen zum Bewusstsein. Was Geheimnisvolles sie auch immer ergriff, in dieser plötzlichen Stimmung schienen die Lazarusse bereit, die entehrenden Brosamen des reichen Mannes voll reuiger Verachtung auszuspeien.
Fressen und Moral, wer an die Tafel darf, der Tag in HR2 Kultur. In Frankreich gibt es seit 2016 ein Gesetz, das Supermärkte ab einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern, das ist nicht so riesig groß, verpflichtet, die Lebensmittel, die sie nicht mehr verkaufen können, umgehend an staatliche und private Hilfsorganisationen abzugeben. Die Spende an die Tafeln ist dort also gesetzlich verpflichtend geworden. Zuwiderhandlung wird bestraft und zwar mit einem Bußgeld von über 3000 Euro pro Unterlassungsfall. Jetzt gibt es auch in Frankreich eine Initiative, die via Petition die Lebensmittelzwangsspende zum Gesetz für ganz EU-Europa erheben will. Barbara Kostolnik.
Am Anfang standen nur ein paar einsame Streiter hinter dem Stadtrat der Pariser Problemvorstadt Courbevoie, Arash Derambarsch und seinem Projekt. Wir waren drei Leute, sind von den Parkplätzen losgezogen, haben Lebensmittel verteilt. Dann sind wir immer mehr geworden. Wir haben eine Petition gestartet, um gegen diese entsetzliche Verschwendung vorzugehen. Sie starteten den Hashtag Kampf der Lebensmittelverschwendung und für ein Video gewannen sie französische Prominente wie den Fußballnationalspieler Youri Djorkaeff.
Aujourd'hui en France.
Heutzutage haben wir in Frankreich Millionen Menschen, deren Geld nicht reicht bis zum Monatsende. Und trotzdem wirft jeder Supermarkt bis zu 20 Kilogramm an Nahrungsmitteln pro Tag weg. Der Kampf von Arash Dembarash und seinen Mitstreitern war in Frankreich erfolgreich. Mittlerweile gibt es dort ein Gesetz, das es Supermärkten untersagt, ihre unverkauften Lebensmittel nach Ladenschluss unbrauchbar zu machen. Vielmehr sind sie verpflichtet, mit Hilfsorganisationen wie den Tafeln zusammenzuarbeiten und denen abgelaufene, aber verzehrbare Lebensmittel weiterzugeben. Dembarash jedoch reicht das nicht. Er denkt weiter. Sie müssen die Lobbys der Supermarktriesen beschneiden, und zwar per Gesetz. Die nächste Etappe ist also ein Gesetz für die ganze EU, wie wir es in Frankreich haben. Der Rest ist Schnickschnack. Seine neue Petition, Hashtag Stop Food Waste, Schluss mit der Lebensmittelverschwendung in Europa, hat bereits mehr als die nötigen 1 Million Unterschriften. Damit wäre der Weg frei für eine europäische Direktive. Auch für diese Petition hat der Dembarash prominente Unterstützer wie den Regisseur Mathieu Kassovitz gewonnen. In Frankreich jedenfalls ist das Gesetz ein Erfolg, zwingt es doch Supermärkte zum Umdenken. Wir gehen jeden Abend durch die Regale und schauen, was bald abläuft. Das reduzieren wir dann um 25%, erzählt Marktleiter Ref Karda. Und was wir nicht verkaufen können, spenden wir. Nach einer kürzlich erfolgten Umfrage spenden 93% der Supermärkte Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, an Wohltätigkeitsvereine. Nicht immer aus edlen Motiven. Die Spenden bringen nämlich neben einem guten Gewissen auch steuerliche Vorteile für die großen Supermärkte, von denen Arash Dembarash generell wenig hält. Der Nahrungsmittelsektor wird heute von einer Mafia regiert. 80% des Einzelhandels sind in den Händen von großen Handelsketten. Und auf der anderen Seite steht die Lobby der Pestizidbefürworter. Die Verlierer in diesem Spiel sind die Verbraucher und die Bauern.
Les agriculteurs.
Arash Dembarash mag wirken wie ein David im Kampf gegen Goliath, aber er lässt nicht locker. Das liegt auch daran, dass er, dessen Eltern aus dem Iran nach Frankreich geflüchtet waren, es als Kind nicht leicht hatte. Ich habe als junger Mann 800 Euro verdient, 400 gingen für die Miete drauf, ich hatte also wenig Geld und weiß, wie das ist. Daher habe ich mich wählen lassen und seither werbe ich in vielen Ländern für meine Position und für ein allgemeines Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Weltweit werden pro Tag 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen, die durchaus noch essbar gewesen wären. Allein in der EU, rechnet Dembarash vor, würden jeden Abend von jedem Supermarkt 40 Kilogramm Nahrungsmittel entsorgt. Das französische Gesetz soll nun also Vorbild werden. Der französische Präsident Macron hat bereits angekündigt, die Lebensmittelindustrie und die Kantinen der öffentlichen Hand an die Kandare zu nehmen und zu verpflichten, unverkauftes Essen an Hilfsorganisationen zu spenden.
Und lernen wir jetzt von Frankreich? Professor Jochen Oltmer vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
25 Jahre gibt es die Tafeln jetzt und wenn es nach der Petition aus Frankreich geht, dann werden Tafeln EU-weit zum gesetzlich gestützten Verteilzentrum der Lebensmittelüberproduktion der Wohlstandsgesellschaft. Ist das die erstrebenswerte Zukunft der gerechteren Gesellschaft?
Naja, also ich denke, das kann in diesem ganzen Kontext vielleicht eine von vielen Lösungen sein oder eine von vielen Möglichkeiten sein, über so etwas wie Überproduktion beziehungsweise eine auch Überversorgung nachzudenken. Vielleicht ein Stück weit auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen, die wenig haben oder fast nichts haben, besser versorgt sind, ja.
Wenn wir mal auf das aktuelle Problem schauen, siehe Essen, siehe Kassel, die Migranten und Flüchtlinge, die zu uns kommen, so heißt es vor allem, seit in einer relativ kurzen Phase nach 2015 sehr viele kamen, diese Migranten wollten nur in das deutsche Sozialsystem einwandern. Damals wurde das dann von vielen empathisch bewegten Menschen als rechte Propaganda abgetan. Jetzt sehen wir, dass es genau so aussieht. Das ist doch, was die Quotierung von Flüchtlingen beim Zugang zu den Tafeln aussagt, oder?
Nein, ich denke nicht. Also diese Rede über die Einwanderung in die Sozialsysteme, die haben wir in den vergangenen Jahren ja auch schon vor 2015, man denke an die Zuwanderung von Rumänen und Bulgaren, häufiger gehört. Wir wissen aber sehr genau, wie schwierig es ist, ganz konkret in dieses Sozialsystem einzuwandern, weil in der Regel erst dann Sozialleistungen bezahlt werden, wenn man ganz konkret auch bestimmte Leistungen erbracht hat. Und das ist ja nicht der Punkt. Hier in diesem Kontext geht es ja darum, dass diese Menschen Hartz-IV-Leistungen in Anspruch genommen haben, Grundsicherung in Anspruch genommen haben, Wohngeld in Anspruch genommen haben, aber es offensichtlich aus ihrer Sicht zumindest nicht reichte und sie deshalb eben die Leistungen, die ja keinen Rechtsanspruch mit sich bringen, der Tafel in Anspruch genommen haben. Also ich glaube, das hat mit Perspektiven über so etwas wie eine Einwanderung in Sozialsysteme nachzudenken nichts zu tun.
Also das will man nicht, wenn man hierher kommt, meinen Sie?
Nein, also das Problem in diesem Zusammenhang ist in der Tat, dass es ausgesprochen schwierig ist, diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und wir sehen ja, dass es viele Möglichkeiten gibt, ganz konkret bestimmte Leistungen zu bekommen. Aber es ist offensichtlich ja in dieser Konstellation eine Situation, in der sehr viele Menschen, Asylbewerberinnen, Bewerber, Schutzsuchende, den Eindruck haben, dass was ganz konkret an Leistungen geboten wird, sei nicht genug. Also wir haben die Diskussion beispielsweise ja auch gehabt, die erstaunlicherweise in diesen ganzen Kontexten im Moment keine Rolle spielt, mit den Asylgesetzen 2015, dass zunehmend stärker wieder auf Sachleistungen gesetzt wird und nicht mehr auf Geldleistungen gesetzt wird. Dass also Perspektiven der selbstständigen Lebensführung von Schutzsuchenden eher beschränkt werden. Und vielleicht kann man diesen Kontext der Diskussion um die Leistungen der Tafel ja auch als eine Möglichkeit verstehen, tatsächlich stärker wieder auf selbstständige Lebensführung zu setzen und weniger ganz konkret Sachleistungen in so einem Zusammenhang dann in Anspruch nehmen zu müssen.
Also die Tafel bietet Sachleistungen ganz konkret. Wenn jetzt, wenn jetzt die Leute mehr Geld hätten, würden sie einkaufen gehen, nicht zur Tafel.
Genau, das stünde zu erwarten.
Was man nicht erwarten kann, ist, dass dann deshalb weniger Lebensmittel weggeworfen werden, weil mehr gekauft werden. Das ist leider nicht der Fall. So funktioniert das System nicht. Wenn sich Flüchtlinge mit den Bedürftigen, die schon länger hier sind, um das streiten, was die Überflussgesellschaft ohne die Tafeln wegwerfen würde, dann ist das auch eine Art Schamraum. Vorhin hat Stefan Selke ganz am Anfang der Sendung vom schambesetzten Stressraum gesprochen, die Tafeln für die Bedürftigen darstellen. Eigentlich müssten wir uns alle schämen, dass wir erstens gute Lebensmittel systematisch wegwerfen und zweitens, damit das nicht passiert, sie an die Armen verteilen. Ist das sinnvoll, was da aus Frankreich als Petition kommt, so gesehen, gesamtgesellschaftlich sinnvoll, dass man das zum Gesetz macht, was die Tafeln da jetzt privat organisieren?
Naja, zumindest könnte man vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass Dinge, die aktuell ja auch in Deutschland in großen Mengen weggeworfen werden, eben tatsächlich anderen Menschen zugeführt werden. Also von daher scheint mir die Perspektive aus Frankreich keine falsche zu sein. Inwieweit es einen Beitrag dazu leistet, dass die angesprochenen Peinlichkeitsschwellen bzw. Schamschwellen in diesem Zusammenhang an Bedeutung verlieren, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, das hat wenig mit einer gesetzlichen Regelung in diesem Zusammenhang zu tun. Es bleibt ein Akt, der in hohem Grade durch Scham gekennzeichnet ist, zu einer solchen Tafel zu gehen. Und ich glaube, das gilt für alle, die dort dann am Ende sich in eine solche Schlange stellen.
Und haben Sie nicht eben gesagt, es wäre besser, man würde wieder die Eigenverantwortung stärken, den Leuten das Geld geben, um ihre selbstverwaltete, eigenverantwortliche Lebensführung bestreiten zu können?
Genau. Also ich denke, auch bei denen, die Schutz suchen, sollte die zentrale Perspektive sein, so etwas wie eine selbstständige Lebensführung herbeizuführen, weil das am Ende eine Perspektive ist, die im Kontext von Integration auch sehr viel weiterhilft. Selbstständige Lebensführung bedeutet tatsächlich einen Zugewinn für die Individuen. Sie können selbst über das bestimmen, über das befinden, was sie tun, was sie lassen. Das ist ein Akt, der einen Beitrag dazu leistet, Selbstbewusstsein, wieder Selbstbewusstsein zu finden. Und solche Tätigkeiten wie Einkaufen beispielsweise, darüber nachdenken, was man tut, bedeutet eben ganz konkret ein Stück weit auch hier in der Bundesrepublik anzukommen, bedeutet ein Stück weit eben ganz konkret Kontakt aufzunehmen mit anderen. Und wenn wir so über so etwas reden wie Integration, dann wissen wir, Voraussetzungen für Integration sind eben schlicht soziale Kontakte, ist Vernetzung, ist das Bemühen, nicht ausgeschlossen zu werden, sondern Anschluss zu finden. Und da kann eben eine selbstständige Lebensführung einen sehr erheblichen Beitrag leisten.
Und es ist nicht der soziale Kontakt mit den Armen, mit denen man sich vor der Tafel um die Brosamen der Reichen, um mal Herman Melville nochmal zu zitieren, streitet.
Genau, erstens das und zweitens, was ich erstaunlich finde an diesem ganzen Kontext, ist ja wieder einmal, dass sehr viel geredet wird über Schutzsuchende, beziehungsweise jetzt heißt es ja dann auch über Ausländer und offensichtlich ja überhaupt nicht mit ihnen. Also ein ganz klassisches Phänomen, das wir in vielen Kontexten von Migration und Integration kennen. Es werden spezifische Bilder entwickelt über Bedrohungen, Gefahren. Es wird darüber gesprochen, was sie möglicherweise dazu veranlasst, dies und jenes zu tun oder dies und jenes zu lassen. Aber ich habe jetzt hier nicht den Eindruck, dass wirklich intensiv oder intensiver der Versuch gemacht worden ist, ganz konkret mit den Menschen, die dort vorstellig geworden sind, in Essen oder wo auch immer, zu sprechen und nach den Bedürfnissen zu fragen und eben sie auch zu fragen, was sie veranlasst, ganz konkret dort vorstellig zu werden, beziehungsweise was sie veranlasst, im Zweifelsfall dann eben mangelnden Respekt, das ist ja ein Stichwort, das in diesem Zusammenhang entwickelt worden ist, zu zeigen.
Genau, das wäre ganz schön, wenn mal jemand hinginge und die Flüchtlinge fragen würde, warum sie denn zur Tafel gehen. Professor Jochen Oltmer vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Recht herzlichen Dank. Fressen und Moral, wer an die Tafel darf. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Nachhören wie immer unter hr2.de oder bei der ARD Audio App.